Beauty Buzz.
In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabi.
Beauty Buzz.
Einen schönen guten Tag aus Marbella. Wir sind in Marbella am Recorden. Hallo Laura, hallo Rabi.
Hi.
Wie geht's euch?
Gut, Sonnenbrand wird besser.
Sonnenbrand wird besser. Step by step. Es gibt hier doch auch so cooles Aloe Vera, was du drauf machen kannst, oder?
Ja, hilft aber nicht.
Ist mir gerade eingefallen, hilft nicht. Okay, ich wollte gerade sagen, wir haben in der letzten Folge schon ausführlich über Nachtdienste und Sonnenbrände gesprochen, deswegen brauchen wir das, glaube ich, jetzt nicht weiter ausführen. Wir haben noch einen Gast heute bei uns. Hallo Konstantin.
Hi.
Du bist auch im Bereich der ästhetisch-plastischen Medizin unterwegs. Vielleicht kannst du einmal kurz sagen, was du machst.
Ich bin so, glaube ich, so die männliche Version von Laura. Ich habe in Deutschland, ohne Brüste, auch in Deutschland einen Assistenzarzt angefangen für plastische Chirurgie und bin dann nach Marbella gegangen. Und da habe ich Laura und Rabi vor einem Jahr kennengelernt. Und dann haben sie von ihrem Podcast erzählt. Ich finde Podcasts, habe ich vorher schon gesagt, total anstrengend anzuhören, aber ich freue mich jetzt sehr, bei einem mitzumachen. Ich muss mir danach
das nicht ganz
Ich wollte gerade sagen, du bist ja hier zum Reden und nicht zum Zuhören.
Exakt, deswegen habe ich auch gesagt, mache ich. Ich bin in einer anderen Klinik als Laura in Marbella. Und Laura's Klinik macht ja viel so Körper, wir machen schon auch so ein bisschen Körper, wir machen größtenteils Gesicht, würde ich sagen, und Brust. Mhm. So ein bisschen anderes Spektrum. Und
aber ihr macht eigentlich alles, oder?
Wir machen alles, genau. Aber es ist ja mal so, das ist das Special des Hauses, würde ich sagen, sind bei uns dann so Facelifts, Gesichtsverjüngung. Aber wie gesagt, da haben wir so das ganze Spektrum.
Ja. Und wie bist du zur plastischen Chirurgie gekommen und was war für dich so der Auslöser, dass du gesagt hast, hey, finde ich eigentlich ganz cool die Richtung, da möchte ich mehr machen, da möchte ich mich drauf spezialisieren?
Das ist ganz komisch. Ich wusste immer, dass ich plastischer Chirurg werden will, seitdem ich entschieden habe, Medizin zu machen.
Mhm.
Ich wollte eigentlich mal irgendwie vielleicht BWL studieren und dann irgendwie was ganz anderes machen.
Implantate verkaufen.
Nee. Medizinprodukte.
Auch nicht verkehrt.
Und hast keine Nachtdienste, das ist nicht schlecht.
Thema hatten wir heute auch.
Achso. Dann habe ich Medizin studiert und dann war es irgendwie für mich relativ klar, dass so das Coolste, was du als Arzt machen kannst, plastischer Chirurg ist.
Warum ist das das Coolste?
Sozusagen plastischer Chirurg. Nein, ich finde,
du siehst dein Werk.
Du siehst dein Werk, das ist wichtig. So chirurgisch, du siehst am Ende des Tages, was du gemacht hast. Es ist vielleicht noch nicht komplett ausgeheilt und alles braucht ein paar Wochen, aber du siehst was. Ich fand es bei den Internisten immer total furchtbar, dass sie dann so, geben wir eine halbe Tablette mehr.
Und er stirbt trotzdem.
Ich hätte jetzt das Beispiel gemacht und wir kontrollieren dann in 3 Monaten nochmal den Blutdruck, ob jetzt ein bisschen besser ist. Das wäre für mich total unbefriedigend gewesen.
Mhm.
Du siehst, was du machst. Und dann, ich wusste immer, dass ich irgendwann mal mein eigenes Ding haben will. Das kannst du jetzt zwar als Gefäßchirurg, kann schon auch mal, aber kannst keine spannenden Sachen mehr machen, glaube ich. Und das kannst du als plastischer Chirurg schon noch machen. Du kannst als plastischer Chirurg dich niederlassen, musst nicht mehr in einer großen Klinik arbeiten und kannst super coole OPs machen, die du eigentlich davor immer machen willst. Ich glaube so, plastische Chirurgie ist genau andersrum wie alle anderen Spezialitäten. Mhm. Dann, wenn du dich niederlässt, machst du die richtig coolen, also ästhetische Chirurgie, machst du die richtig coolen Sachen. Das muss man auch mal differenzieren zwischen rekonstruktiver und ästhetischer plastischer Chirurgie. Aber dann machst du so die coolen Sachen. Die anderen, die machen halt in der Klinik so die mega funky Sachen und dann lassen die sich nieder und machen dann so Rückenschmerzbehandlung oder einen Orthopäden.
Akupunktur, nein.
Die Leute kommen ja freiwillig, ne, zum Plastiker. Das ist das Schöne. Die kommen freiwillig und die sind dankbar. Und das hast du halt bei den anderen nicht. Ich meine, es kommt keiner zum Kardiologen und sagt, danke Dr. Müller, dass Sie meinen Blutdruck gesenkt haben. Und
findest du? Ja, dürfen wir diskutieren in dem Podcast?
Ja, klar, ja, gerne.
Ja, finde ich nicht. Ja, auf keinen Fall.
Regenfrei-Runde.
Es ist gemischt.
Also so viel Schokolade, wie ich letzte Woche bekommen habe, und zwar für Kleinigkeiten, glaube ich, hat kein Kardiologe oder Gastroenterologe oder auch Urologe in 2 Jahren bekommen.
Hm? Du gehst ja,
also ich meine, du gehst ja auch nicht nochmal, keine Ahnung, bei so banalen Dingen, wenn du, weiß nicht, was mir jetzt einfällt, erkältet bist, du hast Halsschmerzen, dann gehst du zum Arzt, der verschreibt dir irgendwas und dann nimmst du da deine Tabletten und dann gehst du ja nicht nochmal zur Nachkontrolle dahin, sondern die Halsschmerzen sind halt irgendwann weg. Das Einzige, was Leute machen, die halt wirklich regelmäßig da sind, auch wegen Blutdrucksachen wahrscheinlich, die schicken dann eine Grußkarte zu Weihnachten oder schicken dir Pralinen.
Ich war mal bei einem Hausarzt nach einem Studium, der hat viel bekommen. Ich finde es auch voll okay, wenn Patienten in der plastischen Chirurgie, wenn die einen elektiven Eingriff durchführen lassen, da sind wir Dienstleister für die.
Ja, elekt, ja.
Das ist so, wie wenn du jetzt zu BMW gehst und ein Auto kaufst und dann gehst du noch zum Verkäufer und bringst dir eine Schachtel Pralinen, weil es dir so nett
ja.
Sich um alles Braten gekümmert
hat.
Ja,
aber die Gynäkologinnen haben trotzdem schon 1000 Karten von irgendwelchen Babys auf die Welt
gekommen. Ja, die Kinderärzte ja auch.
Kriegt ihr viele Fotos von Patienten, so wenn die dann im Urlaub sind und vielen Dank dafür?
Nee, aber Nachrichten.
Also nee, ich glaube, ich kriege diese Nacktbilder dann immer, ne?
Nicht hier drüber reden.
Nein, nicht aber die ganzen Tags halt. Auf Instagram, oder was meinst du?
Nee, aber das ist so, weil du sagst, Gynäkologen kriegen dann so Karten, ja. Mir hat neulich irgendjemand erzählt, dass irgendwie immer noch Jahre danach die Eltern eine Dankeskarte für irgendwas schreiben, was der Mann, ich weiß gar nicht mehr, welche Fachdisziplin er war. Das ist ja, nee.
Das war bei der Laura.
Bitte?
Das war der Laura.
Von doch, Mann, stimmt, das du kind, hast das erzählt.
Das Kind, wo wir gerettet haben.
Doch, stimmt, du warst. Ja, stimmt. Das kannst du ja mal erzählen. Das ist so.
Okay, was für eine. Bevor. Nehmt uns kurz ein bisschen
knapp,
mit.
Also kurz und knapp. Wir waren auf den Malediven. Und da war ein Kind krank. Und Laura und ich haben es halt gerettet. Also mehr okay. Laura, ich im Hintergrund. Und.
Thank you for the credits. Sag ich normalerweise nicht.
Und die danken Laura bis heute jedes Jahr am Geburtstag.
Aber das ist so
das
cool.
Lustige ist, die Kleine und ich haben am selben Tag Geburtstag.
Genau, am selben Tag noch Geburtstag.
Ja, die schicken mir immer aus Indien.
Voll. Das war das Südafrika.
Indien.
Ja, Südafrika. Das stimmt, Südafrika.
Das war eine knappe Sache.
Indien geflogen,
das war eine knappe Sache, sage ich ja.
Ja, aber da siehst du mal, wie dankbar die Leute sind. Ja. Und ich glaube, im Vordergrund steht auf jeden Fall auch immer so der menschliche Umgang und die Menschlichkeit dann, ne? Also wahrscheinlich, dass die Leute sich, klar war es dann eine scheiß Situation in dem Moment, aber du hast es dann einfach so gut gemacht, Laura. Und weißt du, die Leute auch so menschlich, mental, emotional wahrscheinlich gut mitgenommen, dass denen das in Erinnerung geblieben ist. Abgesehen davon merkst du dir halt eh den Tag an deinem Kind, an dem dein Kind gerettet wurde.
Ja,
so, ne?
Unsere Patienten bleiben auch gut in Erinnerung. Das Interessante bei Konstantin ist halt, der ist jetzt nicht nur einfach so in der Plastischen. Er und
so, ist
einer der einen.
Ist mit mir befreundet, mein bester Freund hier.
So ist es. Das ist mal gemein Laura gegenüber, weil die wird dann immer so ein bisschen ausgestattet. Vor allem so, Laura ist halt immer hier, Rabi ist dann so, manchmal dann so, Rabi. Nein, das muss man auch mal sagen, dass es sehr schön ist, dass auch Laura hier ist, weil es ist, natürlich, du kommst in so ein neues Land, hast keine Friends, dann wir sind alle viel unterwegs von den Wochenenden, das heißt, du hast noch nicht so die Möglichkeit. Und das ist total schön, finde ich, dass wir uns gefunden haben.
Ja. Ja. Erzähl mal, warum du so viel unterwegs bist, weil darauf wollte ich hinaus. Erzähl mal, warum du bist ja kein Wochenende da. Du bist eigentlich jedes Wochenende
immer weg. Wenn wir mit dir grillen wollen, bist du nicht da.
Ja, warum? Und das ist das Interessante, das macht ihn aus.
Das habe ich auch schon gehört, ja. Genau. Dass ganz du special. Irgendwie very special, interest-mäßig unterwegs bist.
Aber ich mache Vorträge.
Mhm.
Nicht über irgendwelche Sachen.
Nee, aber wie so ein Gesicht oder der Körper aufgebaut ist, das heißt bei Ärzten Anatomie. Weil ich finde, das ist das Wichtigste, was du wissen musst als Chirurg. Oder auch wenn du nicht Chirurg bist, wenn du einfach Filler, Botox, wenn du das machst, musst du wissen, wie ist das aufgebaut. Und das ist so ein Riesenproblem, finde ich, generell in der ästhetischen Absolut. Medizin. Es gibt ein paar okay Weiterbildungsangebote, aber es ist nicht so wie Gastroenterologie oder, keine Ahnung, Infektiologie oder irgendwie sowas, so ein etabliertes Fach, wo es auch einen Facharzt gibt. Und sobald du ein Facharzt hast, hast du ja die Notwendigkeit, dass die Leute in irgendeiner Form ausgebildet werden. Zumindest mal theoretisch. Mhm. Ich stelle das jetzt einfach mal hin, weil ich finde, dass die Ausbildung generell im chirurgischen Bereich in vielen Sachen sehr, sehr schlecht ist. Zumindest auch in Deutschland, muss man mal sagen.
Ja, 100%.
Und das ist nicht nur systemgeschuldet.
Ja.
Das ist schon auch, glaube ich, interessensgesteuert es gibt sehr, sehr gute Ausbilder. Ich habe tolle Oberärzte auch gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch welche gehabt, denen es wirklich so es egal, sagt man scheißegal.
Ja, scheißegal. Ja,
scheißegal
ja.
ist. Ja. Es gibt keine so richtig gute Ausbildung für ästhetische Medizin. Das heißt, die Leute fangen da meistens einfach mal so an. Die schauen sich auf YouTube ein paar Videos an vielleicht. Mhm. Oder wie habt ihr eigentlich angefangen? Ich habe Learning by Doing gemacht.
Learning by Doing. Ja. Learning Videos. Videos auf YouTube. Ja. Learning by Doing. Und an der Stelle danke. Danke an alle, die mir vertraut haben.
Ich wollte gerade nachfragen, same. Wie ist das denn eigentlich und wie geht man damit um und wen fragt man? Ich hasse es immer.
Ist ein Klassiker. Wen darf ich auch?
Ich sage es jedes Mal. Wen fragt man? Ich sage immer Frey.
Ich auch. Kommst du aus Bayern?
Nee. Du?
Ja.
Die Bayern unter sich nicht.
Mein armer Chef. Ich habe jetzt einen sehr, sehr netten Chef. Der sagt immer so, ey, du musst das fragen. Ich roll es eher nicht so, glaube ich.
Wen fragt man denn dann? Und was sagt man den Leuten, an denen man dann vielleicht auch ausprobiert, wenn was schief geht und wie viel kann schief gehen und nehmen die das einem übel?
Umsonst. Digga, ich mach's zum ersten Mal. Vertrau mir.
Okay. Ich habe Mama gefragt, Mama wollte nicht.
Sie wollte nicht.
Für welche, was war das Erste, was du dann ausprobiert hast?
Ich habe mit Toxin angefangen.
Echt? Ich habe mit Füller angefangen.
Leute, das ist eine krasse Geschichte. Ich habe als Student, jetzt komme ich danach drauf, was ich mache mit diesem Anatomiezeug. Da machen wir auch so Anatomiekurse. Und da war so eine Gesellschaft da und die hat das alles ausprobiert.
Mhm.
Und die haben dann so ganz viele Filler da mitgebracht, um das auszuprobieren. Und die waren dann über, die wollte keiner haben. Dann habe ich die als Student eingesammelt und zu Hause in der Schublade gehabt, in der Küche. Und dann.
Ich will es gar nicht weiter.
Jedes Tinder-Match.
Nee, das nicht. Aber es war tatsächlich, ich habe eine sehr gute Freundin gehabt. Sehr gut verstanden.
Seid ihr noch befreundet?
Ja, ja.
Okay.
Ich sage aber keinen Namen, aber sie weiß, wer sie ist. Und dann haben wir abends gekocht und Wein getrunken, waren so 4, 5 Leute. Und dann haben wir diesen, weil die damals gesagt haben: so, ey, was chillst du denn in der Anatomie rum? Und dann habe ich denen erklärt, warum. Und dann hat sie gesagt: ja, sie wollte schon immer mal Lippen haben. Dann haben wir echt so einen abgelaufenen Filler genommen, haben gegoogelt, ob das geht. Das stimmt. Ach, im Internet, das geht. Und dann haben wir es erstmal ausprobiert. Aber sau wenig. Das ist vielleicht so 0,3 in die Lippen oder sowas und halt immer so vollkommen falsch reingepiekt, hat geblutet wie Sau.
Mit Betäubung oder ohne wahrscheinlich?
Ohne natürlich. da war ich glaube ich im dritten Jahr oder sowas. Und dann habe ich es erstmal eine Zeit lang gut sein lassen. Und dann erst wieder mit Abprobe. Ah, ich hau mal gegen den Tisch.
Okay. Das also bei mir war es dann im PJ. Ähnliche Geschichte, da habe ich mir Videos angeschaut, habe die dann einfach bestellt im Internet. Und damals war die erste Person die Ex-Freundin von meinem Bruder. Hab da echt sowas von maximal verkackt. Und die so, wie findest du es? Ich guck so drauf, ich so, geil, ich find's super. Und mein Bruder so, Dicker, Alter, was hast du da gemacht?
Das ist immer so ein Paradoxon, das ich hatte. Es ist pfui, das gut zu finden, aber sobald irgendein Patient in die Sprechstunde reinschneit,
und Feier.
Und irgendwas Ästhetisches will, dann geht's los. Das ist wie wenn du am Markusplatz in Venedig da die Brotkrumen hinschmeißt. Und da kommt noch der Letzte aus seinem Zimmer gekrochen und sagt, bei der OP bin ich dabei.
Ja klar, aber das ist dann ja auch, ist das so eine kreative Schaffensweise?
Ja, es ist auf jeden Fall Kreativität. Also plastische Chirurgie ist Kreativität. Ne?
Genau, also zurück zum Thema, so schweifen ab, was ja sehr schön ist. Ich habe, das weiß ich heute noch, ich habe in Salzburg habe ich studiert. Ich war sehr glücklich da an der Uni, es war eine gute Zeit, habe auch einen guten Anatomieprofessor da gehabt. Ich habe ihn gefragt, wen steht denn die Falte hier? Hat er nicht gewusst. Konnte er auch nicht, weil sich es keiner angeschaut hat. Und das ist total absurd, weil diese Nasolabialfalte, die kennt jedes Kind. Die wird jeden Tag 100.000 Mal unterspritzt.
Mhm.
Und du fragst ihn, wen steht denn hier? Und sagst, weiß ich nicht. Dann habe ich zum Googlen angefangen, stand nichts drin, nichts gefunden. Und dann haben wir angefangen zu forschen. Ich habe da das Glück gehabt, dass ich an einen Professor gekommen bin, der mich von Anfang an sehr unterstützt hat. Sebastian Cotofana heißt er. Der ist inzwischen in den USA. Und da haben wir es angefangen, alles anzuschauen. Dann kam noch ein anderer dazu, der Thilo Schenk aus München. Der war da Oberarzt an der Uni. Der ist inzwischen Professor und niedergelassen, hat seine eigene Praxis. Und dann haben wir angefangen, okay, was ist schon im Gesicht gemacht worden? Das war gar nicht so viel. Da gab es ein paar Typen aus den USA, die haben Knochenveränderungen angeschaut, die haben ein bisschen Fett angeschaut. Eigentlich ganz gut, da haben wir gedacht, da muss noch mehr gehen. Und dann haben wir angefangen, das wirklich so das von ganz klein auf alles minutiös anzuschauen. Wir waren wochenlang in der Anatomie. Ich habe die Vorlesungen alle sausen lassen. Ich habe nur von...
Du saßt nur mit den Leichen da rum, oder wie?
Ja, ganz Tag. Wir haben einen Kopf nach dem anderen haben wir auf den Kopf gestellt. Das ist jetzt...
Und was war dann die Erkenntnis des Ganzen?
Es gibt unterschiedliche Fettarten im Gesicht. So Fettboxen, okay. Kompartimente nennen wir die. Unser Knochen spielt eine ganz große Rolle, wie wir altern. Ganz viel ist im oberen Gesichtsdrittel, was sich aufs untere Gesichtsdrittel auswirkt. Was ist noch spannend?
Okay. Die einzelnen Muskeln haben wir ja komplett auseinandergebaut. Genau.
Wir haben jeden Muskel so 10.000 Mal angeschaut. 10.000 Mal ist übertrieben, aber so oft angeschaut. Und dann haben wir angefangen, CTs zu machen, MRs zu machen. Es war vollkommen verrückt. Wir sind mit einer Art Schubkarre, sind wir von der Uni, wo ein Tuch drüber war, mit den ganzen Sachen ins Uni-Krankenhaus gefahren. Und da tagsüber ist der Patientenbetrieb. Und das da alles zu machen. Und da hatten wir auch immer Glück, dass uns die alle geholfen haben und gesagt, wir finden das gut, was ihr macht. Aber das war eine saukoole Zeit. Mhm. Und retrospektiv eigentlich, glaube ich, hat das, warum ich jetzt auch so ein Interesse für Gesicht habe, so gestärkt. Mhm. Naja, auf jeden Fall haben wir das gemacht. Und eigentlich haben wir das in die Zeit mal nur aus dem wissenschaftlichen Impetus, sage ich mal so. Ja. Von uns hingemacht.
Aber die Effekte, also es war schon Impact in der.
Genau,
in der,
ich wollte gerade sagen,
was. In der, ja, in der, wenn ich gerade unterbrechen darf, in der Injektions. Wie kann man sagen?
In der ästhetischen Medizin?
In der ästhetischen Medizin war das ein richtiger Impact. Mhm. Alleine schon, dass die halt bewiesen haben, dass man mit bestimmten Fillern das Gesicht liften kann. Und das ist halt ja schon krass.
Das ist, glaube ich, unsere schwierigste Studie.
Ja, aber das war die krasseste. Ja.
Aber auch interessant irgendwie zu wissen, dass es irgendwie davor in der Medizin gar nicht noch, also noch gar nicht so erforscht und bekannt war, wie du es erzählst.
Weil von
dass
den Unis halt seinen Arzt, genau. Weil von den Unis keiner Interesse dran hatte. Die einzigen, die Interesse dran hatten, waren die Firmen.
Ja, klar.
Warum?
Um zu gucken, wie sie entsprechend welche Filler verkaufen. Und Dinger herstellen
müssen. Naja, weil sie es zugelassen bekommen müssen. Das waren die einzigen bis zu dem Zeitpunkt, die Studien gemacht haben, klinische Zulassungsstudien.
Okay.
Ansonsten ist wenig passiert. Ja. Oder was heißt wenig?
Ihr habt ja auch eine ganz andere Art und Weise benutzt, oder? Um zu sezieren einfach, oder? Ihr habt doch auch diese vierte Dimension, oder? Hat das nicht Cotofana?
Ja, das war der entscheidende Punkt, glaube ich, von Basti, dass er auch gesagt hat, nach 5 Jahren, ja, wir müssen alles neu überdenken. Und ich sag mal, wie spinnst du?
Ja.
Ich fange jetzt nicht mal von vorne an. Da hat er gesagt, doch, weil wir haben es immer nur am toten Menschen angeschaut. Wir haben es nie beim lebendigen Menschen angeschaut. Ja. Dann haben wir angefangen, mit Ultraschall zu arbeiten, mit 3D-Kameras, die Bewegungen messen, mit Eye-Tracking. Wo schauen die Leute überall hin? Das ist ein Riesending geworden, das Eye-Tracking. Und das alles heraus immer so aus eigentlich, das ist das Schöne, glaube ich, bei uns gewesen. Am Anfang und das ist größtenteils immer noch so, als hat sich ein paar Sachen haben sich natürlich verändert, dass wir Spaß dran hatten, das zu verstehen, warum das so ist.
Ja.
Und dann irgendwann ist die Pharmaindustrie erst auf Basti aufmerksam geworden. Und gesagt, hey, kannst du mal einen Vortrag für uns halten?
Mhm.
Und inzwischen ist der hier fast jeden Tag hält er einen Vortrag auf der Welt.
Ja.
Ne? Und dann irgendwann hat der Basti keine Zeit gehabt, dann hat er mich gefragt, hey, kannst du den Vortrag machen? Da habe ich gesagt, wo? Er hat gesagt, in Frankfurt. Das war für mich damals ein Riesending. Als Assistenzarzt.
Mittlerweile fliegt er durch die ganze Welt.
Flug gezahlt zu bekommen nach Frankfurt. Und das war für mich, das kannst du dir nicht vorstellen, was das war.
Ja.
Das war ganz, ganz krass. Und dann bin ich da hingefahren und dann, das weiß ich heute noch, das ist... Darf man Firmennamen sagen?
So mach.
Ja. Bei der Firma Chroma war eine Mitarbeiterin, die ist heute noch da, Andrea Papst heißt sie. Die hat eben den Basti Cotofana gefragt, der hat gesagt, ich habe keine Zeit, der Frank soll das machen. Dann bin ich da angekommen, die ist bleich geworden fast, ja, weil die hat nicht gedacht, dass ein 22-Jähriger jetzt auftritt. Ja. Also ich hatte jetzt keinen Schulranzen an, aber es war so knapp danach. Und dann hat sie gesagt, so gut, fuck it. Es sind jetzt hier 400 Ärzte ja schon eingeladen und da, und du hast eine Stunde Vortrag, es hilft jetzt nichts, mach. Und dann war die, Chroma ist dann ein großer Hersteller, da sitzt noch eine Familie dran.
Mhm.
Das gehört einer Familie, das ist Familie Prinz und der Andreas Prinz ist der Chef von der Firma heute. Und der saß mit seiner Frau, saß ja im Podium. Und dann nach dem Vortrag, weil so ein Kaffeepause sowas, ist der hergekommen und gesagt so, hey, das war total, total toll, haben Sie mal Lust, nach Wien zu kommen und sich anzuschauen, was wir machen, was unsere Gedanken sind und sowas. Und das kannst du nicht, das war für mich so ein Gamechanger alles, ja.
Ja, ja.
Und das ist so, wo ich sagen muss, das ist so ein bisschen traurig. Mhm. Fast schon.
Ich stelle mir das
dass
ein bisschen
jemand,
vor.
Dass jemand von der Firma zu einem jungen Assistenzarzt geht und sagt, hey, willst du mal mit uns reden, willst du mal anschauen, das sind unsere Gedanken zu dem Thema.
Genau, die Denkweise, wie es in der ganzen Tech-Welt irgendwie schon gang und gäbe ist, dass irgendwie junge Leute, die Interesse haben, die neugierig sind, die irgendwie Sachen entwickeln, wirklich auch ernst genommen werden und nicht so abgetan werden, sondern die da auch irgendwie unterstützt werden, sodass im Endeffekt die Leute, die natürlich, klar, die jahrelang schon da in Unternehmensstrukturen und so weiter sitzen, dann aber auf die jüngere Generation nochmal zukommt und fragt, okay, wie, wo, was ist denn da jetzt genau? Und so ein bisschen stell ich mir das da in dem Bereich auch vor.
Ja, aber das Wichtige an der ganzen Geschichte, der Konstantin hat es ja nebenbei gemacht. Ja, also sprich, du hast ja gearbeitet und hast es ja nebenbei gemacht.
Jetzt stell dir,
ja, jetzt, ja,
jetzt stell dir vor, ich glaube, dass wir, weißt du, wir haben so viel Parallelen.
Ja. Jetzt stell dir vor, das Klinikum hat ihn eher gebremst. Jetzt stell dir vor, und die Firmen pushen und treiben die Forschung und Lehre voran und die Kliniken in Deutschland bremsen. Jetzt stell dir vor, die Kliniken würden das supporten und mitpushen, wie weit das gehen würde.
Und das geht ja in anderen Bereichen. Ich meine, diese ganzen anderen Naturwissenschaften. Schon die Informatiker
hatten oder so. Da geht es ja nur darum.
Da geht es nur darum, dass die Unis schauen, ihre Students, ihre teilweise auch Professoren so zu pushen, dass was Geiles draußen steht. Ja. Die Unis verdienen damit auch übrigens Geld. Und das finde ich ja, das finde ich den Irrsinn, dass dieser Innovationsgedanke, vielleicht wird er gelebt und ich habe ihn einfach nicht mitbekommen, das kann auch sein. Aber der wird da nicht genug gelebt.
Ja. Vielleicht fehlt er in der Medizin noch,
Mediziner,
oder?
Mediziner sind alle, wir haben ganz viele, nicht alle, aber ganz viele haben kein Unternehmertum. Die denken nicht genug.
Ja.
In Medizin ist zu einem gewissen Extent auch ein Business.
Du vergisst, dass in Deutschland einfach diese ästhetischen Injektionen oder überhaupt Ästhetik voll das Tabuthema ist. Und deswegen ist es das Grundthema ist dieses Tabuthema und das Grundthema ist, dass man irgendwie so tabuisiert wird oder dass diese Ästhetik tabuisiert wird.
Ich glaube, vielleicht ist es auch einfach, dass viele noch, also dass man langsam erst versteht, auch gerade die plastische Chirurgie ist irgendwie oder weiß nicht, Themen werden noch auch immer von einer Gesellschaft und einem gesellschaftlichen Vibe irgendwo geprägt. So. Und du hast natürlich keine medizinische Indikation, irgendwie jetzt unbedingt was zu machen, aber es ist trotzdem eine Nachfrage da, ohne dass du jetzt ein gewisses Krankheitsbild oder sonst was
hast. Konstantin, wie findest du das denn in den anderen Ländern? Du bist ja jetzt quasi überall auf der Welt gewesen. Ja. Wie findest du das in Japan, in Singapur, in Brasilien?
Ich glaube, wir brauchen in Deutschland einfach noch ein bisschen. Und es ist, glaube ich, voll zu 100% unsere Verantwortung, den Leuten zu erklären, dass Ästhetik nichts Schlimmes ist.
Ja.
Es ist nicht schlimm, die Lippe ein bisschen voller haben zu wollen. Es ist nicht schlimm, wenn du sagst, ey, ich habe eine Tränenrinne, dass sie wegkommt. Und es gibt inzwischen Studien, die zeigen, dass durch Botulinumtoxin-Injektionen das psychologische Wellbeing gesteigert wird.
Das heißt, du hast irgendwie den ganzen Mental Health Aspekt, der natürlich auch im Moment wieder mit aufkommt, hast du abgedeckt.
Die zeigen, dass bei milden Depressionen ein Einsatz von Botulinumtoxin hilft. Ich sage nicht, dass es das löst.
Ist es dann wirklich einfach nur der Impact, dass man sich dann besser fühlt?
Nee.
Weißt du, das stelle ich mir so rein.
Du musst das so vorstellen, der Korrugatormuskel. Mhm. Und der Procerusmuskel. Das sind die diese Glabella faltet.
Du musst einmal kurz beschreiben, wo die sind, weil
man sieht uns. Wie wird zu Glabella beschrieben? Zwischen den Augenbrauen, über der Nasenspitze.
Die Zornesfalte. Ja. Genau, Zornesfalte.
Jetzt mal auf Deutsch.
Mit was ist die verbunden? Wann schaust du so? Wenn du happy bist?
Nee. Wenn ich sauer bin.
Exakt. So, und jetzt gibt es das als Spiegelneuron. Das funktioniert auch den anderen Weg zurück. Wenn du böse guckst, unabsichtlich, dann fühlst du dich auch nicht happy. Stimmt. Lach mal.
Das ist wie, wenn man sich eine Minute vor den Spiegel stellt und grinst, wenn es einem nicht so gut geht und dann
das ist genau das Gleiche. Und ich weiß, wie geht's euch, wenn ich frisch toxiniert bin?
Ist saugeiles
Gefühl. Ich bin entspannter.
Ja.
Die
ersten 10 Tage.
Ja.
Ja, ich liebe dieses
Gefühl. Du kannst mich nicht auf die Palme bringen. Inzwischen, jetzt kommen natürlich wieder Leute, dann nimmt man ja dann die Emotionen aus dem Gesicht. Auch das ist sowas ganz Deutsches. Das ist was ganz, ganz Deutsches. So, nee, Filler will ich nicht, sonst schaue ich ja aus wie die Donatella Versace.
Ja, dann schau lieber aus wie die Merkel.
Das...
Das ist doch so. Das gibt's.
Ich bekenne mich dazu, dass ich Angela Merkel sehr gerne mochte und mag. Aber das
ist hat ja damit nichts zu tun. Es geht ja nur um die Namensgebung dieser Falte. Ich finde, das ist nur kurz zu Deutschland, dass diese Falte erst ab Paris und aufwärts vorhanden ist, hier in den südlichen Ländern.
Hast du die nicht?
Hast du die nicht?
Aber hier hast du die Zornesfalte wie noch was.
Aber hier sieht die geil aus.
Ja, wir sind überzeugt davon, dass Flamenco und die Zornesfalte zusammengehören.
Ja, ich finde, das passt. Also eine Flamenco-Tänzerin ohne Zornesfalte geht gar nicht.
Wir glauben auch, dass Flamenco eigentlich die Art ist, wie die miteinander streiten. Wie die Frau die Teller schmeißt nach dem Mann.
Ja?
Hast du die Mann tanzen sehen?
Ich wohne ja in so einer Ausländer-Enklave hier. Ich habe das nicht so gut.
Aber zurück mal zum Botox. Thema.
Das heißt...
Genau, wenn du mich fragst, was mit Deutschland? Wie sehe ich das in anderen Ländern? Das wird bei uns aber noch kommen. Das braucht einfach ein bisschen Zeit. Und das ist ganz viel Aufklärungsarbeit.
Mhm.
Und ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir, Laura, hier ist. Ich finde das so schön, weil wir haben Patienten aus allen Ländern.
Das glaube ich.
Ja. Und das ist total cool, was deren Wahrnehmung von Schönheit ist.
Mhm.
Ich hatte gestern in einer Consultation, in einer Beratung, eine brasilianische Patientin, 25 Jahre alt, die Sorge hatte, dass sie schon zu alt aussieht und was man dann machen könnte. Das war eine bildhübsche Frau. Ich habe die ohne gar nichts heimgeschickt und gesagt, die kann in 20 Jahren wiederkommen, dann reden wir nochmal.
Ja.
Aber baut
das nicht auch automatisch einen Druck auf, dass du dann genau solche Fälle hast, wie du, da sitzt jemand mit 25 und hat das Gefühl, man sieht zu alt aus?
Kannst du heimschicken.
Ja, aber also, ja.
Sagst du einfach, hör mal zu, schaust nicht alt aus, alles gut. Das ist ja das Coole, kannst du sagen, du bist geschult dafür, weil wir schauen Gesichter jeden Tag an.
Eben.
Ja.
Wenn es einer beurteilen kann, dann denke ich wir. Schick die heim. Stimmt.
Und dann sind wir wieder bei dem Ausbildungsthema, dass du dann natürlich auch wieder so die Erfahrung und die entsprechende Ausbildung hast, um das den Leuten fachgerecht dann auch mitteilen zu können, ne? Und mit dem Wissen genug. Also ich meine, keine Ahnung.
Du weißt,
ich würde,
desto schwieriger wird das von Patienten
wahrscheinlich
zu reden.
Ich würde, aber doch wahrscheinlich einem Hausarzt, der mir sagt, nee, alles okay, in einem Bereich, keine Ahnung, dem er jetzt nicht so unbedingt ausgebildet ist, würde ich dann doch weniger glauben, als wenn ihr das zum Beispiel sagt, die tagtäglich damit zu tun haben.
Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem, wenn man zum Kardiologen geht, der mir erklärt, hör auf zu rauchen, du musst abnehmen, und er ist selber fett und raucht.
Ja.
Ne? Und das Gleiche ist aber auch jetzt sagen, jetzt gehen wir mal auf den deutschen deutscher Plastiker, der nur in der Klinik war und eigentlich mehr rekonstruktiv tätig war, mehr Hände gemacht hat, der kann mir auch nicht sagen, was schön ist und was nicht. Mhm. Hingegen jemand, der nur in der Ästhetischen tätig ist, wie jetzt der Konstantin hier in Mabea, also sowohl wissenschaftlich im ästhetischen Bereich tätig ist, als auch praktisch im ästhetischen Bereich, der kann mir auf jeden Fall sagen, sieht gut aus, sieht schlecht aus, geh nach Hause.
Ja.
Und das fehlt ja. Ne? Also, also dass man quasi von diesem Stück Kuchen was bekommt, damit man halt entsprechend die Erfahrungen richtig weitergeben kann.
Mhm.
Es gibt so viele, die den Facharzt haben, aber mit Ästhetik null anfangen können.
Ja,
das ist das Problem.
Das ist eigentlich auch voll legitim, wenn man mal so überlegt. Das Problem, glaube ich, ist so ein bisschen, dass die plastische Chirurgie einfach zu groß geworden ist, beziehungsweise auch die ästhetische Chirurgie zu vielseitig, viel zu groß und viel zu nachgefragt worden ist.
Mhm.
Das war vor 50, 60 Jahren sicherlich ein gewisses Nischenthema. Und auch wenn es in Deutschland jetzt in der Öffentlichkeit nicht so propagiert wird, haben wir steigende Zahlen an Eingriffen jedes Jahr. Das heißt, es wächst. Und das, was du auch in den anderen Ländern ganz oft hast, da hast du nicht einen 6 Jahre langen Facharzt für plastisch, rekonstruktiv, ästhetisch, Hand- und Verbrennungschirurgie. Was absurd ist, weil das alles so spezielle Themen sind. Ich meine, überleg doch mal die Handchirurgie. Ja. Das ist jetzt nicht was ich sage. Mein Vater ist Handchirurg. Der wird jetzt weinen, wenn er das hört. Aber ich sage so, Handchirurgie ist jetzt nicht mein Big Topic. Ja? Ich finde das toll, wenn das jemand gut machen kann.
Nicht so ein Ringband A1?
Das kann ich aber ganz gut. Ich würde so eine Kapaldachspaltung und Ringband bin ich very sufficient in der Durchführung.
Was ist das?
Hier mit Ehre an deinen Papa.
Ja, das sind so Bänder, die einmal auf den Nerv drücken und einmal auf eine Beugesehne drücken.
Okay,
Und jetzt find mal diese Verknüpfung zwischen Hand und Größe, um Brüste, die man größer machen will. Das sind halt zwei völlig verschiedene Welten.
Ja.
Ja, also das Einzige, was mir zur Hand und Brust einfällt, ist, dass man mit der Hand die Brust anfasst. Mehr, ne, also mehr halt nicht. In anderen Ländern, ja, jetzt gehen wir nochmal Richtung Libanon, die sind ja so wie das arabische Kolumbien, wenn es um Ästhetik geht und plastischen Operationen, da ist der Facharzt für Ästhetische 5 Jahre. Und die machen nur das.
Ja, das muss man überlegen, die haben einen ganz anderen Vorsprung, was das Thema angeht. Ja. Und deswegen, ich meine so, ich glaube, ich spreche jetzt mal nur für mich, aber ich glaube, dir geht's ähnlich. Für mich war es schon persönlich schwer, gebe ich ganz ehrlich zu, dann zu sagen, nach 4,5 Jahren Uniklinik, ich war der am meisten Forschung in dem Laden gemacht hat.
Du gehst jetzt.
Ich gehe jetzt nach Marbella zu einem renommierten plastischen Chirurgen, der, sag ich mal, sehr, sehr viel Facelift macht, sehr, sehr viel Brust macht, Body Contouring macht, aber wir machen keine freien Lappenplastiken da. Mhm. Ja, ist ja klar. Mhm. Das ist eine ästhetische Klinik.
Ja.
Und
War das so gefühlt Perlen vor die Säue, wenn du dann jetzt
genau.
gehst?
Genau, das, okay. das ist so ein bisschen das, was mir kommuniziert worden ist. Ich verstehe es auch irgendwo, dass die Leute das denken, die in diesem System sich wohlfühlen.
Oder gefangen
sind. Nee, ich muss ja echt sagen, so, ich würde sagen, das ist eine deliberate choice. Deutschland ist ein freies Land. Und einfach von dem, wie ich mir meinen Arbeitsalltag vorstelle, wie ich mein Leben vorstelle, ist das nicht für mich kompatibel auf Dauer. Und ich denke, das ist auch vollkommen legitim. Hingegen, wenn jemand sagt, hey, ich gehe da total auf, und das ist ja, das ist sau cool, wenn du im großen Team bist, viele Kollegen hast, das ist schön.
Ja.
Ich will jetzt nicht sagen, dass ich es vermisse, aber ich bin immer noch sehr gut mit vielen Kollegen befreundet. Mhm. Es ist auch manchmal schön, so ein bisschen Gossip zu haben.
Ja, oder wenn du nicht mehr weiterkommst, dann kannst du einfach anrufen und es kommt jemand in OP und hilft dir. Das hast du halt jetzt nicht.
Das gut, wir haben noch unsere Chefs so, klar, aber es ist so, ich bin der einzige Assistenzarzt und Laura, ich habe, glaube ich, noch eine weitere Assistenzärztin, ne? Und das war's. Das ist natürlich ein anderes Gefüge und mein Chef, jetzt muss ich auch ganz anders auf mich verlassen können, als mein alter Chef, wobei ich glaube, er konnte das, aber dieses so was du sagst, das sind so grundverschiedene Systeme. Und für mich war dann aber der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, du kannst jetzt genauso weitermachen. Mhm. Mit dem Wissen, dass ich nur ästhetische Chirurgie später machen will, hat es für mich nicht Sinn gemacht, noch länger diese ganzen anderen
die
Sachen
Hände
zu machen.
Und die Lappen und die Verbrennungen.
Wo du auch wirklich sagen musst, ich glaube, du kannst nur in einer Sache gut sein. Du kannst nicht alles gut machen, glaube ich.
Ja. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen, weil wir, genau, du dann auch Vorträge auf der ganzen Welt hältst, wenn du deine Vorträge beendet hast, was ist die Reaktion der Leute, die dir am meisten entgegenkommt? Oder was wird am meisten dann nochmal nachgefragt?
Oder Leute stellen nie Fragen.
Okay, welches Feedback kriegst du am meisten?
Gutes Feedback.
Ich wollte gerade sagen, würde auch keiner sagen, das ist aber nicht gut. Wobei es ja schon auch kritische Stimmen geben könnte, oder?
Ja, in den Punkten musst du ja sehen, das ist ja ein Vortrag für Ästhetiker oder in ästhetischen Kreisen. Ne? Ich glaube, das Schwierige ist manchmal einfach diese Kritik, die man von anderen erbt, weil man in die Ästhetik geht.
Genau.
Es ist manchmal schwierig, damit nach Hause zu gehen.
In der Ästhetikindustrie ist alles gut. Aber das
hatte ich schon auch so verstanden, aber es ist ja trotzdem dann auch noch, also da sitzen ja auch Leute, die froh sind über die Schulung und das Wissen, was du halt teilst, haben viele irgendwie dann auch am Ende so einen Aha-Effekt oder ist das einfach nur, da wollte ich vielleicht auch eher drauf hinaus.
Das ist eher ein Imposter-Syndrom, was ich mit mir rumschleppe, das ist ganz, ganz schlimm, das wird auch nicht besser, das wird nur noch immer schlimmer, dieses Imposter-Thema, weil du stehst dann denkst ja so, was soll ich denn jetzt erzählen? Aber grundsätzlich deswegen mache ich es auch eigentlich. Weil es viele Leute gibt, die sagen so, hey, ich habe es nochmal anders verstanden.
Ja.
Die wissen das, aber sie haben es vielleicht nicht so einfach sich visualisieren können. Das ist so wie Ravi. Ravi ist einer der Besten in Deutschland für Filler und Toxin. Er sagt so, hey, ich habe über diese Falte nochmal neu nachgedacht. Und das finde ich immer so das Lustige. Du siehst so ein Panel bei so einem Kongress. Glabella Lines. 1,5 Stunden. Ich so, Leute.
Das ist basic.
Okay. Aber Schuhe anziehen.
Aber hey, 1,5 Stunden kannst du darüber diskutieren und du lernst was.
Letzte Woche, die Querfalte. Ich habe die jetzt gespritzt.
Und?
Wirkt langsam.
Ja, noch nicht.
Komm.
Wirkt langsam. Verstehst du,
was ist? Letzte Woche hängendes Auge.
Das ist... Das ist zwar wie Schulzubinden, aber ungelogen, einmal pro Jahr muss man sich diese Basics geben, weil in dem Jahr hat sich was geändert. Mhm. Und das wird verfeinert. Und das ist, denke ich, auch das Problem jetzt mal dieser alten Chefärzte, die das mal irgendwann mal gemacht haben vor 13 Jahren, sich mal eine Vorlesung angeschaut haben oder ein Buch dazu gelesen haben und dann nie wieder geupdatet haben, weil die es halt nicht nötig haben. Aber das updatet sich jedes Jahr und das macht der Konstantin als auch der Sebastian Cotofana, die machen das so krass, so gut. Und die Leute setzen es, insbesondere bei Finnland, die Leute setzen es ja sofort um. Ja. Dann kommen Fragen auf. Und bevor man die Frage bei der nächsten Veranstaltung stellen kann, haben die schon selber festgestellt und das nochmal getuned.
Ja.
Ne, und das ist halt das Coole. Ja. Das ist halt für mich, wo ich sagen kann, bei den Veranstaltungen nimmst du halt wirklich was mit.
Aber das muss
und
man auch.
Und über welches Thema referierst du am liebsten?
Gesichtsanatomie, würde ich sagen. Ich am liebsten. Ja. Das, was Rabi sagt, ist aber so wichtig. Du gehst einmal im Jahr oder ein paar Mal pro Jahr dahin. Das kostet dich aber Zeit, in der du nicht Patienten behandelst. Das kostet, diese Kongresse sind echt teuer. Ne? Mhm. Das wissen viele Patienten nicht. Paris jetzt.
1,5.
Imkass. 1500 Euro für 2 Tage Kongress.
Das ist ohne echt, Flug, ohne Hotel.
Flug, ohne Hotel, ja. Hast du nichts gegessen. Ja. Das ist Kohle, die da echt weggeht. Ja, du bist mal schnell, du hast schnell 5-stellige Beträge im Jahr beisammen, nur um up to date zu bleiben. Und das ist, glaube ich, auch noch was, wo sich die Spreu vom Weizen trennen wird.
Ja, aber der Austausch ist da halt auf diesen Kongressen immens, ne? Wenn man dann noch persönlich mit den Leuten redet. Und ich meine, der ehemalige Chef von Laura meinte, wenn du auf dem Kongress oder einer Fortbildung nur eine Sache mitgenommen hast, hat es sich gelohnt.
Ja, definitiv. Ne? Und
meine Erfahrung ist dieses Jahr, ich glaube, wir waren auf 5 oder 6 Kongressen, da haben wir schon einiges mitgenommen.
Auf wie vielen warst du, Konstantin? Kannst du es erzählen?
Stop counting. Ich hab 47 Flüge und bin ziemlich genervt.
Was glaube ich?
Jetzt frag ihn mal,
wie viele dieses Jahr hatte.
Und?
Das sind noch nicht 3-stellig, das ist knapp davor. Ja. Ja, das muss man natürlich auch sagen, das geht nur mit extrem gutem Planning, mit einem Chef, der extrem verständnisvoll ist. An dieser Stelle vielen Dank, Kai. Aber der sagt, oder der weiß auch, dass ich dafür brenne und das unterstützt er sehr. Das geht natürlich nicht, wenn du ein 9-to-5 oder in der Uniklinik 7-to-5 Job, 5 Tage die Woche und 2 Wochenenddienst hast, ja. Umgekehrt heißt es aber auch, genauso wie ihr, ich habe keine freien Wochenenden. Ja. Ich habe im Jahr 5 bis 10 semi-freie Wochenenden. Mhm. Das sind die Wochenenden, wo du den ganzen Shit abarbeitest.
Ja, wahrscheinlich.
Wochenende so
Steuererklärung und sowas.
Also das ist schon auch sowas, was mich manchmal ärgert, weil ich krieg das mit. Mhm. Dass dann Leute sagen, guck mal, der Frank hier, da schon wieder Bangkok etc., der macht ja nur noch Highlife und sowas. Mhm. So, wenn ich sowas mache, dann steige ich Donnerstagabend ins Auto hier in Malaga. Mhm. Malaga ist ultra schlecht angebunden. Vor allem, wenn du abends los bist. Morgens die Flüge gehen noch, aber die kann ich nicht nehmen, weil ich will den Tag in der Klinik sein.
Ja.
Das heißt, ich nehme irgendeinen absurden Flug nachts, komme irgendwo morgens früh an, gehe noch nicht mal ins Hotel meistens, sondern gehe direkt auf den Kongress, halte meinen Vortrag, bleib da den ganzen Tag, rede mit den Leuten, fahre dann abends zurück, fair point, dann habe ich ein schönes Abendessen meistens, gebe ich auch zu, schlaf und am nächsten Morgen spätestens, manchmal auch in der Nacht, fliege ich wieder zurück. Mhm. Und das sieht dann immer alles cool aus auf Instagram, aber du kommst da richtig fertig.
Ich wollte gerade sagen, aber das ist genau, Social Media ist nicht die echte Welt. Natürlich kriegt man da nur zu sehen, was Leute sich entscheiden, dann entsprechend zu zeigen. Und genau, gerade das, was du alles beschrieben hast, wird drumherum oftmals auch vergessen, wie stressig das ist und was man dann natürlich auch entbehrt. Ne? Natürlich, auf der einen Seite erlebst du sicherlich coole Sachen und siehst viel. Und ich bin auch mit der Meinung, umso mehr man sich mit Leuten austauscht, es ist immer gut für den eigenen Geist und für die eigene Reflexion und irgendwie um voranzukommen im Leben. Aber genau, wie du es gesagt hast, natürlich ist es auch stressig und fordert irgendwie dann Entbehrung auf der anderen Seite.
Back to the topic.
Ja.
Warum will ein Kinderarzt auf einmal Botox und Filler spritzen? Warum will der das machen? Weil der sagt, oh, ich habe mein ganzes Leben lang habe ich so eine Passion für Schönheit im Gesicht gehabt. Das war immer mein großer Traum. Nein, ein Scheißdreck. Der denkt sich, guck mal, der Plastiker um die Ecke.
Ja.
Der fährt ein schöneres Auto als ich.
Ist das eine Midlife-Crisis der Ärzte?
Nee, ist nicht eine Midlife-Crisis der Ärzte. Das ist einfach
die Realität.
Wie kann ich nebenher schnelles Geld mit kleinem Aufwand machen. Und das ist schon der erste Fehler in dem System.
Ja, aber das, ja.
Dass das die ist Leute aber bei denken, allen so dass genau. das einfach ja. mal so zack, ich spritze ja. jetzt mal Botox. Ja. Nee, das ist hart, ich will nicht sagen harte Arbeit, aber du musst dich mit dem Thema auseinandersetzen. Ja. Und du brauchst einen Patientenstamm. Das, wie gesagt, ich würde jetzt auch nicht mir zutrauen. Das ist ein leichtes kardiologisches Unterfangen. Wahrscheinlich Blutdruck einstellen oder sowas, dass ich sage.
Ramipril 2,5 Milligramm.
Genau, so der Kardiologe, der wohnt neben mir, der hat ein schöneres Auto als ich. Damit macht er anscheinend gut Kohle. Ich stelle jetzt auch mal Blutdruck nebenher ein.
Ja.
Klappt nicht.
Ja, das nee. Krasse aber ist das eigentlich ist auch, dass du einfach gucken musst, dieses Botox ist ja ein Anfang. Und wenn ich merke, ich komme mit dem Botox nicht mehr weiter, dann greife ich zum Messer oder zu was Härterem. Ja. Und die können das ja nicht. Die wissen ja nicht, wann ich aufhören muss.
Die meisten können noch nicht mehr ihre Komplikationen behandeln.
Ja.
Ja. Aber wie das ist wie bei allem.
Von anderen Ärzten zugeschickt.
Ja,
Hylase.
Ärzte,
ja. Ja, auch von Ärzten. Also viele Ärzte haben auch keine Hylase. Ne? Die kommen dann ja. hierher. Ich war bei der Kinderärztin, hab mir die Lippen machen lassen. Das sieht so komisch aus. Und dann guckst du auf fucking Gefäßverschluss und dann Scheiße. Viel Spaß.
Zum Ende haben wir uns überlegt, ein kleines Entweder-Oder-Spiel mit dir. Ist ganz einfach. Du musst immer nur, wir nennen dir zwei Begriffe und du entscheidest dich für einen. Du musst okay. auch gar nicht groß überlegen. Okay. Filler oder Botox?
Botox.
BBL oder Brust-OP?
Brust-OP.
Dieb oder Implantat?
Strand.
Das wollte ich gerade
sagen. Mach mal was
Strand,
Privates.
Strand oder Winter? Sommer oder Winterurlaub?
Sommerurlaub.
Okay. Ja. Hund oder Katze?
Hund.
Gin oder Wodka?
Wodka.
Rot oder grün?
Den Wodka. Die Farbe grün.
Ferrari oder Lambo?
Das ist die Frage.
Da nee, das habe ich wieder noch. Ravi ist Team stimmt. Lambo, ich bin Team Porsche.
Ja, stimmt, I forgot. Okay.
Aber ich habe keinen, leider.
Keiner?
Noch nicht. Nächstes Jahr mal gesagt, oder?
Schauen wir mal.
Am Puerto Banus.
Rock oder Hip-Hop?
Wieder noch.
Sondern?
Spotify. Ich habe schon gesagt.
The Beauty Bath, ne?
Mein Genre, Spotify.
So, was machen wir morgen?
Grillen. Wir können grillen, wir können aber auch irgendwas essen gehen, wie du magst.
Holzkohle oder Gasgrill?
Ich hätte Bock auf Holzkohle, aber ich werde wahrscheinlich. Ich hab Gasgrill, mach ich sehr gern.
Wunderbar. Dann vielen Dank an der Stelle, dass du dir die Zeit genommen hast und heute da warst. Wo finden wir dich bei Insta?
Gibt es noch was, was du loswerden willst?
Grüße an meine Mama. Nee.
Okay, das schneiden wir nicht raus.
Auf Insta finden wir dich ihn genau. unter?
Ja, Konstantin Frank. Okay. Ich habe mal versucht, einen Professional-Account zu machen. So nur als Dr. Konstantin Frank. Da bin ich aber zu faul.
Okay.
Deswegen Konstantin Frank ist jetzt so ein Semi-Professional-Ding. Okay. Das sind doch private Einblicke, also mein langweiliges
und, followen.
Folgen. Ihr findet uns natürlich auch nochmal auf thebeautybus_podcast. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
The Beauty Buzz.
In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabi.